Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem hellwachen Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, besonders gut gelaunt am Freitag, dem 13. März 2026. Freitag, der 13. Ja, wir trotzen der Zahlenmagie, dem Voodoo der Daten und stürzen uns in die Nachrichten, die allerdings gleich eine Triggerwarnung nicht so erfreulich sind. Deshalb beginnen wir mit dem Positiven. Der Pop-Titan Dieter Bohlen hat in einem Podcast-Interview etwas sehr Schönes gesagt, was mich als Schweizer und was mich als Roger Köppel im Speziellen außerordentlich gefreut hat. Er hat nämlich gesagt, die schweizerische Neutralität sei eine gute Sache, dass man sich da aus diesen Konflikten, aus den Kriegen raushält und mit allen redet, mit allen reden. Das sei doch gut, was da die Schweizer machen. Ich wünschte, die schweizerische Neutralität wäre noch so neutral, wie sich das Dieter Bohlen vorstellt. Aber in der Sache kann ich dem Pop-Unternehmer und auch verhaltensauffälligen Kulturschaffenden, im positiven Sinne verhaltensauffällig, weil er eben immer wieder diese Gartenlauben der politischen Korrektheit aufmischt und produktiv verstört. Widersprechen kann ich Dieter Bohlen nicht. Mehr Schweiz wagen. Ich habe es hier ja an dieser Stelle schon ein paar Mal gesagt. Natürlich, dagegen kann man dann vieles sagen. Ja, aber die Schweiz mit ihren Traditionen, wir in Deutschland, wir können doch nicht. Ja, was heißt, wir können nicht? Vielleicht wollt ihr nicht, aber ihr solltet vielleicht. Schweizerische Neutralität, sich raushalten, mit allen reden. Und das merkt man jetzt. Wenn es überall knallt und kracht, ist man ja zurückgeworfen auf die eigenen Irrtümer. Und viele Deutsche realisieren jetzt mit den steigenden Spritpreisen, ja, ist das vielleicht die schlauste Politik, dass sich unsere Regierung dermaßen verrannt hat? Und unsere Medien haben da ja geradezu noch frenetischer in diese Richtung getrommelt, dass wir uns dermaßen verrannt haben in einen Krieg, in eine Konfrontation gegen Russland. Ja, wir sind alle gegen Kriege. Auch Dieter Bohlen hat das deutlich gesagt. Er sei gegen Krieg in jeder Ausprägung, aber leider gehören halt Kriege, Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, zur menschlichen Natur. Und darum sollte man doch probieren, wenn es Kriege gibt, diese Kriege richtig zu analysieren, ehrlich zu debattieren und sich vor allem schonungslos selber zu fragen, was sind denn eigentlich meine Interessen? Ist es im Interesse der Bundesrepublik Deutschlands, mit Russland in einen Stellvertreterkrieg, in einen Wirtschaftskrieg, in einen Sanktionenkrieg, in einen Waffenlieferungs-, also indirekt militärischen Krieg einzusteigen? Nein, das ist nicht im Interesse der Bundesrepublik Deutschland. Im Interesse der Bundesrepublik Deutschland ist es, ähnlich wie das Interesse der Schweiz, mit möglichst vielen Ländern partnerschaftliche und gute Beziehungen aufzubauen. Wir sind nicht die Weltschiedsrichter, wir sind nicht die Moralweltmeister, auch wenn man sich das in Deutschland vielleicht etwas häufiger in der Politik als in der Schweiz immer wieder einbildet. Und ja, auch, wir wollen differenziert bleiben, auch aus nachvollziehbaren Motiven angesichts der Abgründe der Geschichte. Da ist der Drang natürlich verständlich, dass die Deutschen sagen, ja, die Moral, was immer man darunter versteht, sollte doch gerade in unserer Außenpolitik eine Rolle spielen, weil ja mal frühere deutsche Regierungen im Namen Deutschlands sozusagen die Antimoral, die Unmoral, das Verbrechen zur Staatsräson erklärt haben. Alles verständlich, alles nachvollziehbar, trotzdem falsch, wenn man sich dem eben ohne Kosten-Nutzen-Rechnungen einfach ausliefert. Und das ist ja meine Hoffnung jetzt, dass diese Kriege im Nahen Osten, der bereits vergessene Krieg in Venezuela, aber auch der nach wie vor schwelende Krieg in der Ukraine, dass das eben Realitätsschocks sind. Ja, Schocks will diese Kriege nicht rechtfertigen. Das ist ja so lächerlich, wenn man da aus der Zuschauertribüne heraus Zensuren verteilt. Bei solchen tragischen Ereignissen. Aber wenigstens ein Augenöffner. Wir müssen Frieden schließen mit Russland. Nur schon darum, weil wir einigermaßen erschwingliche Energiepreise haben wollen, weil wir hier sozusagen die elementaren Überlebensinteressen eines Landes, einer Volkswirtschaft nicht vernachlässigen dürfen. Also die Realität schlägt mit Vehemenz zurück. Die zweite wichtige Erkenntnis vielleicht, dass doch einige jetzt darüber nachzudenken beginnen, stimmt eigentlich die Theorie, die man gemeinhin, und zwar Widerspruch verboten in Deutschland, in allen Talkshows, in allen Politdebatten zum sozusagen heiligen Gral nimmt, dass nämlich der Krieg in der Ukraine seine Ursache habe in dem verbrecherischen Expansionswillen des Diktators im Kreml. Putin ist sozusagen der Alleinschuldige und er will eben, wie Hitler das damals gemacht hat, andere Länder angreifen. Die Ukraine ist sozusagen der erste Schritt und dann kommen weitere dazu. Ist das eigentlich die richtige Theorie oder muss man diesen Krieg in der Ukraine in einem ganz anderen Kontext sehen, nämlich im Kontext anderer Konflikte, die nicht zufällig jetzt auch passieren? Venezuela, Iran, Ukraine, die Amerikaner, die Russen, diese Kriege sind für mich Symptome des Zusammenbruchs der Nachkriegsordnung, seit dem Kalten Krieg vor allem, die von den Amerikanern einseitig dominiert wurde. Und das ist nicht mehr der Fall. Die Russen sagen, nein, die NATO ist zu weit gegangen, wir wehren uns, die Amerikaner sind nicht mehr stark genug, nicht mehr willens, diese Regierung hat es erkannt, diesen Ukraine-Krieg führen zu wollen. Die Europäer haben sich entgegen ihren eigenen Interessen voll da in eine Nibelungentreue, gerade für einen Selenskyj-Kult hineingesteigert. Ist interessant, dass man über Selenskyj jetzt nicht mehr redet, wenn der Ölpreis plötzlich wieder voll durchschlägt. Das sagt eben auch sehr viel aus über diese Prioritäten oder Scheinprioritäten, die aufrecht erhalten werden. Also die Europäer haben sich verrammt, die Amerikaner handeln entsprechend ihrer Interessen. Nein, die Ukraine, da müssen wir versuchen, einen Frieden hinzukriegen. Da wollen wir nicht mehr weitermachen. Im Nahen Osten sind unsere Interessen stärker bekräftigt. Ich werde dann gleich noch darauf zu sprechen kommen, anhand der Aussagen von Tino Chrupalla, des AfD-Co-Vorsitzenden, was vielleicht dazu zu sagen wäre. Da sind wir bereit, stärkere Risiken einzugehen. Die Amerikaner müssen diesen Krieg jetzt gewinnen. Die Iraner benutzen die Straße von Hormuz als Erpressungsinstrument, wollen die Amerikaner in die Knie zwingen, aber Trump muss gewinnen, weil sonst ist eine strategische Niederlage für ihn und ein strategischer Sieg für das Regime, für die Regierung in Teheran. Ja, die Amerikaner sagen, das sind unsere Interessen, das definieren sie zusammen mit Israel. Und sie sagen auch, Venezuela, klar, da gehen wir rein. Wir wollen nicht, dass Venezuela sein Öl unseren Rivalen Russland und China verkauft. Das ist die Geopolitik der Einflusssphären, der nationalen Sicherheitsinteressen. Und vielleicht müsste man diesen Ukraine-Krieg und auch Russland viel stärker im Rahmen dieser Sicherheitsüberlegungen interpretieren. Und nicht einfach im Sinne dieser Hitler-Theorie, sage ich jetzt mal vereinfachen, dass eben Putin dieser kriegerische Revolutionär, der Umstürzler ist, der quasi eine neue Weltordnung heraufbeschwören möchte. Das war ja der Fall mit Hitler. Der hat ja sozusagen mit seinem ideologischen Programm, übrigens universalistisch, über andere Nationen hinweggreifen. Also der Nationalsozialismus war nicht so nationalistisch, wie er sich da gegeben hat. Der war eben sehr übernationalistisch, hat eben auch andere Länder sozusagen unter seine Theorie zwingen wollen. Und das ist ein ganz anderes Verständnis, meines Erachtens, als das, was der russischen Politik zugrunde liegt. Das ist eine nationale Interessenspolitik, das ist auch eine Politik, die im Kontext gesehen werden muss, immer noch des Zusammenbruchs der Sowjetunion. Und das ist ja meine große Hoffnung, dass diese Kriege die Augen öffnen könnten, einiger, vor allem auch Medienschaffender in Deutschland und einiger Politiker. Dieter Bohlen hat das viel kürzer, prägnanter und einprägsamer auf den Punkt gebracht als ich. Mehr Schweizwagen, das hat er zwar nicht gesagt, aber das hat er gedacht. Und das wäre vielleicht auch hier ziemlich ratsam. Denn jetzt kommt die Frage, lese ich heute Morgen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dann muss auch die deutsche Marine mitmachen. Wenn Frankreich, Großbritannien und Italien sich an der Absicherung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz beteiligen, kann Deutschland nicht abseits stehen. Ich glaube, Deutschland muss abseits stehen. Aber was Deutschland auch machen muss, Frieden mit Russland, damit man den Druck von diesem Öl, von diesem Rohstoff Nadelöhr Hormus nimmt. Also ziehen wir die richtigen Schlüsse aus dem, was jetzt passiert. Noch mehr von der falschen Dosis, jetzt sich auch noch in diesen Krieg hineinstürzen, nachdem man sich schon kopflos in den Ukraine-Krieg hineingestürzt hat, jetzt auch noch im Nahen Osten. Das wäre meines Erachtens die absolut falsche Richtung. Der Deutsche Handballbund unterstützt Jacques Bo. Und das gefällt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung überhaupt nicht. Warum unterstützt der DHB-Präsident einen Verschwörungstheoretiker? Das ist übrigens eine Frechheit von der FAZ, Jacques Bo einen Verschwörungstheoretiker zu nennen. Da sehen Sie eben, wie unseriös auch seriöse Zeitungen sein können. Nach nur 3 Wochen, Chefredakteur der Ostdeutschen Allgemeinen hat gekündigt. Interessant, Holger Friedrich, der umtriebige, unkonventionelle Verleger aus Berlin mit seiner sehr guten Berliner Zeitung, ein starkes Blatt, hat ja diese Neulancierung gewagt, Ostdeutsche Allgemeine. Was ich höre aus Deutschland, sehr positives Echo. Nicht diese Kolonialherrenperspektive, Sie verzeihen jetzt etwas den Wortgebrauch hier, nicht diese Kolonialisten-Allüre der westdeutschen Medien, die quasi auch das journalistische System Ostdeutschlands übernommen haben, sondern hier etwas eine Gegenstimme. Das finde ich immer gut, wenn es mehr Vielfalt gibt. Da gibt es jetzt offensichtlich auch Knatsch in den Chefetagen. Russland und die USA werden die Gewinner dieser Krise sein. Katsuto Suzuki, einer der weltweit führenden Fachleute für wirtschaftliche Sicherheit, rechnet mit einer langen Blockade der Straße von Hormuz. Ja, die Frage, wer da gewinnen wird, ich wage mich da noch nicht auf die SD hinaus. Schauen wir einfach, dass wir nicht zu den noch größeren Verlierern gehören. Die hohen Spritpreise treffen uns immer härter. Das sind die Prioritäten der Bild-Zeitung. Heute Morgen übrigens auch Milliardenboni bei der Deutschen Bank. Allerdings eine erfreuliche Nachricht. Die Deutsche Bank hat 2025 mit 9,7 Milliarden Euro Vorsteuern den höchsten Vorsteuergewinn ihrer Geschichte erzielt. Das ist ja surreal. Wir haben Kriege. Wir haben Konflikte, Krisen, wir haben auch nachlassende Kaufkraft, Inflation, aber die Banken machen gewaltige Gewinne. Das ist vielleicht immer auch ein Symptom für eine gewisse Fieberkurve, in der man sich gerade befindet. VW am Abgrund, auch ein Thema heute Morgen, der stolze VW-Konzern. Vielleicht nur ein Satz dazu, VW ist ja ein halbes Staatsunternehmen. Und ich rate immer, im Quervergleich BMW anzuschauen. BMW ist ein familiengeführtes Unternehmen und BMW macht es besser als dieser VW-Konzern, bei dem eben der Staat, Bundesländer eine ganz große Rolle im Management spielen. Merz rechnet mit Flüchtlingspolitik von Merkel ab. Das ist verdienstvoll. Und man sieht auch, und ich bin da durchaus wohlwollend, dass es gewisse Anstrengungen gibt, sind ja auch überfällig diese Migrationsprobleme, die damals mit der Willkommenskultur in Deutschland ins Land geholt wurden, dass nun hier Gegensteuer gegeben wird. Die Bild-Zeitung übrigens empört sich über die Millionenboni bei der Deutschen Bahn, der Millionenirrsinn der Bahn, der müsse jetzt gestoppt werden. Wir haben ja gestern schon darüber gesprochen. Was heißt dieses Inferno für unsere Zukunft? Das Inferno der Straße von Hormuz, des Irankriegs? Ja, das sind jetzt die Fragen, die aufkommen, wenn man diesen billigen Triumphalismus, da diese Kriegsbegeisterung in den Medien, vor allem mit Blick auf Russland, etwas in den Hintergrund stellt und nachdenklicher wird. Was heißt das für unsere Zukunft? Das sind eigentlich die richtigen Fragen. Das sind Fragen, die zeigen, dass jetzt endlich auch die großen deutschen Medien vielleicht etwas auf den Boden der Wirklichkeit zurückkommen. Chrupalla-Wut gegen den US-Präsidenten. Darüber haben wir ja auch gesprochen. Tino Chrupalla, den ich sehr schätze. Ich halte ihn für einen wirklich guten Politiker, bodenständig, übrigens immer anständig, höflich, ist Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen. Er lobt auch die Regierungen in Berlin. Er hatte Olaf Scholz gelobt. Er ist also nicht einfach einer, der nur mit dem rhetorischen Vorderlader unterwegs ist, da mit dem Dreihänder, um sich da entsprechend seine Schneisen zu schlagen mit dem Flammenschwert der reinen Empörung. Nein, er ist ein merkt das eben auch ein ehemaliger Gewerbler, ein Unternehmer, bodenständig, sachlich, mit sehr eigenen Positionen, ja, der auch unabhängige Ansichten vertritt hier. Jetzt hat er sich in der Talkshow von Markus Lanz sehr stark exponiert gegen den amerikanischen Präsidenten, hat den Krieg im Iran einen großen Fehler genannt und seine Enttäuschung über den US-Präsidenten. Ich glaube, er spricht da vielen aus dem Herzen. Aber ich möchte ihm trotzdem widersprechen. Denn man muss hier einfach auch die nationalen Interessen der USA sehen. Und Trump vollzieht keinen Bruch mit der US-Außenpolitik. Man könnte sagen, er macht das, was frühere amerikanische Präsidenten gesagt haben, aber nie entsprechend gehandelt haben. Und dass der Iran für die USA, ich für Deutschland, da gebe ich Tino Chrupalla recht, dass der Iran für Amerika, für Israel, eine Bedrohung ihrer Sicherheitsinteressen war und ist. Also da kann es meines Erachtens keinen Zweifel geben. Und das ist einfach das Problem der Größe der USA. Jetzt kann man schon sagen, ja, die USA sollen sich einfach überall zurückziehen. Ja, so einfach ist das nicht. Wenn man mal, auch aufgrund der ganzen historischen Entwicklungen, Zweiter Weltkrieg, da waren ja, glaube ich, die Deutschen auch nicht ganz unbeteiligt daran, überhaupt in diese globale Rolle hineingewachsen ist. Es ist ja nicht so, dass die Amerikaner mit Freuden sich an diesen europäischen Weltkriegen beteiligt hätten. Die mussten sozusagen gezwungen, man musste ihnen einen Tritt in den Hintern geben, bis sie dann endlich in diese Kriege eingestiegen sind. Und das hat ihnen natürlich aufgrund ihres Erfolgs diese globale Rolle gegeben, die natürlich auch diese globalen Probleme und auch Interessensverwicklungen und schwierigen Fragen mit sich bringt. Und da tue ich mich einfach schwer mit allzu einfachen Urteilen, um zu sagen, ja, Trump, das ist jetzt komplett daneben. Ist möglich, dass sich das als riesiger Fehler entpuppt, wenn er diesen Krieg nicht gewinnt. Trump hat immer gesagt, mach nur Kriege, führe nur Kriege, die du gewinnen kannst. Er muss diesen Krieg gewinnen. Und natürlich gibt es kein Naturrecht, ein Regime zu beseitigen. Aber mein Plädoyer ist ja immer, Außenpolitik gehorcht nicht diesen Gesetzen, sondern eben der Interessenslogik, der Überlebenslogik. Israel. Man kann doch von Israel nicht erwarten, mit dieser iranischen Regierung ein freundschaftliches Beziehungsverhältnis aufzubauen. Nachdem mehrere iranische Präsidenten immer wieder gesagt haben und dies auch bekräftigt haben durch ihre Politik, Israel von der Landkarte wischen zu wollen. Das sind einfach Aussagen. Das kann man nicht einfach wegstellen. Und deshalb machen es sich all jene halt ein bisschen leicht, die sagen, ja, also was habt ihr jetzt da mit diesem Iran? Wo ist denn da eigentlich das Problem? Natürlich gibt es Gründe, dass dieses Regime an die Macht gekommen ist. Selbstverständlich haben die Amerikaner, das hat ja auch Richard David Precht in einer Talkshow kürzlich gesagt, haben die Amerikaner viele Fehler gemacht. Ja, natürlich, klar, selbstverständlich, es passieren Fehler. Aber am Ende gibt es die nationalen Interessen. Und ich würde einfach dazu raten, sich mit diesen nationalen Interessen zu beschäftigen. Und jetzt nicht es als die Aufgabe der Deutschen zu sehen, die amerikanische Außenpolitik zu kritisieren. Ich würde eher Verständnis äußern und sagen, ja, das sind schwerwiegende Entscheidungen. Darüber ein Urteil zu fällen, ist nicht so einfach aus deutscher Perspektive. Wir müssen aber in Deutschland aufgrund dieser Situation dieses und jenes tun. Das scheint mir eigentlich die produktivere Schiene einer Diskussion zu sein. Aber ich sage das wirklich auch vor dem Hintergrund meines großen Respekts für Tino Chrupalla. Und ich weiß, viele putzen sich da an ihm die Schuhe ab und benutzen jede Gelegenheit, um ihn blöd hinzustellen. In diese Reihe möchte ich also nicht treten. Im Gegenteil. Aber es gibt jedoch eben eine sachlich interessante Auseinandersetzung und da würde ich jetzt die Akzente etwas anders kalibrieren als der geschätzte Politiker aus Deutschland. Vielleicht einer der unterschätzten Politiker der Bundesrepublik. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, das war's von Weltwoche Daily. Ihnen allen einen schönen Tag, alles Gute und einen, ja, bereits schwungvollen Start ins Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen an dieser Stelle und bin froh, dass ich auch wieder diese Woche mit Weltwoche Daily einigermaßen unfallfrei überstanden habe. Vielen Dank für Ihre treue Aufmerksamkeit und machen Sie es gut. Bis bald.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.